Schönen guten Morgen. Das heißt, guten Morgen, Herr Neufeld. Haben alle Ihre Bibel schon ausgepackt und auf den Tisch gelegt? Dann üben wir das nochmal. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht. Die, die Sie kennen, mögen bitte an sich halten. Also. Es ist 5 Uhr nachmittags an einem düsteren Februartag. Die zunehmende Dunkelheit kündigt den nahenden Abend an. Der 40-jährige Bankfilialleiter Herbert Müller befindet sich mit seinem Wagen auf der Heimfahrt von der Arbeit und nähert sich bereits der Nobelsiedlung in der Paradiesstraße am Rand einer mittleren Großstadt. Dort wohnt er seit 5 Jahren mit seiner Frau in einem großen dreistöckigen Haus. Im Hintergrund erhebt sich die majestätische Bergwelt der Alpen, die ihm gewöhnlich ein Gefühl von Ruhe und Frieden vermittelt. Doch an diesem Abend kann sich Herbert Müller an dem Anblick nicht erfreuen. Er ist alles andere als ruhig. Sorgenvolle Gedanken beschäftigen ihn. Abwesend blickt er während des Fahrens auf die Straße. Das eigenartige Gefühl, als würde an diesem Abend irgendetwas passieren, lässt ihn nicht los. Herr Müller ist ein rationaler Mensch und gibt normalerweise nichts auf solche Ahnungen. Aber heute ist das anders, denn in letzter Zeit häufen sich die Meldungen in Zeitung und Radio über Einbrüche und Diebstähle in den reichen Wohnvierteln der Stadt. Einmal hieß es, habe ein Hausbesitzer einen Täter auf frischer Tat ertappt und ihn zu überwältigen versucht. Doch der Dieb habe nach einem Kaminhaken gegriffen und den Hausbesitzer damit niedergeschlagen. So hat der Dieb in letzter Sekunde entkommen können. Der Hausbesitzer wäre verblutet, wenn nicht zufällig ein Freund vorbeigekommen wäre und den Notarzt alarmiert hätte. Herr Müller stellt sich vor, wie es wäre, wenn so etwas in seinem eigenen Haus passierte. Denn auch er wohnt in einem der reichen Viertel der Stadt. Inzwischen ist er zu Hause angekommen. Er stellt seinen Wagen vor der Garage ab, geht mit schnellen Schritten auf die Haustür zu und schließt auf. Da geschieht es. Ein lautes Poltern ertönt im Haus, dann ein spitzer Schrei, ein dumpfer Schlag, gefolgt von einem Klirren. Herr Müller zuckt vor Schreck zusammen. Was ist das? Blankes Entsetzen packt ihn, ohne nachzudenken, reißt er hastig die Tür auf und stürzt hinein. Da hört er, wie im Untergeschoss Schritte durchs Wohnzimmer eilen und über die Terrasse nach draußen verschwinden. Da ist jemand, schießt es ihm durch den Kopf. Ein Überfall, ich hab's doch geahnt. Das Herz pocht ihm bis an die Schläfen, als er über die Treppe nach unten rennt. Wie vom Blitz getroffen bleibt er stehen. Der kalte Schweiß bricht ihm aus, als er das Ergebnis dessen entdeckt, was sich kurz zuvor hier abgespielt haben muss. Seine Frau liegt neben dem Kaminabsatz, regungslos am Boden, aus seiner Wunde am Kopf heftig blutend, neben ihr auf den Fliesen die Scherben eines schweren Tonkrugs. Panik erfasst ihn. Das Leben seiner Frau ist in Gefahr. Vielleicht ist es schon zu spät. Ein Unfallarzt, so schnell wie möglich. Und die Polizei. Seine Hand krampft sich um den Telefonhörer. Mit zitternden Fingern tippt er die Notrufnummer ein. Schnell, ein Arzt in die Paradiesstraße 24. Herbert Müller. Überfall mit schwerer Körperverletzung. Lebensgefahr, meine Frau. Auch wenn ich dieses Schwein zu fassen bekomme, denkt Herr Müller. Er legt den Hörer wieder auf und spürt, wie seine Angst nachlässt. Arzt und Polizei sind alarmiert, sie sind unterwegs, jetzt muss er sich um seine Frau kümmern. Er schaut sie sich näher an und atmet erleichtert auf. Ihr Brustkorb hebt und senkt sich, sie ist also noch am Leben. Ich muss ihr den Kopf verbinden, denkt er, wie macht man das eigentlich? Hilflos schaut er sich um, sein Blick fällt auf ein Sofakissen, kurz entschlossen nimmt er es und bettet den Kopf seiner Frau darauf, damit sie nicht so hart auf dem Fliesen aufliegt. Mit einem Taschentuch versucht er, den Blutstrom zu stillen. Plötzlich hört Herr Müller wieder Schritte. Sie nähern sich eilig der Terrassentür, die noch offen steht. Polizei und Krankenwagen können es unmöglich schon sein. Ob der Täter zurückgekommen ist? Will er sein Opfer endgültig zum Schweigen bringen? Geistesgegenwärtig packt Herr Müller einen Stuhl und hebt ihn wurfbereit über den Kopf. Er ist zu allem entschlossen. Jetzt gilt es, sein Leben und das seiner Frau zu verteidigen. Stattdessen aber erblickt er 2 vertraute Gestalten, die über die Terrasse ins Zimmer treten. Es sind Herr Keller, sein Nachbar und dessen Sohn Daniel. Überrascht blickt er sie an. Herr Müller lässt erleichtert den Stuhl sinken. Oh, Sie kommen gerade richtig, stößt er hervor. Meine Frau liegt schwer verletzt am Boden, bitte helfen Sie mir. Mit raschen Handgriffen wird Frau Müller auf das Sofa gehoben und ihr ein Notverband angelegt. Herr Müller beugt sich besorgt über seine bewusstlose Frau. Jetzt fühlt er sich schon besser, weil er mit dieser schrecklichen Situation nicht mehr allein ist. Daniel hat mir von dem Unglück erzählt, sagte Herr Keller. Der Krug muss ziemlich schwer gewesen sein. Zum Glück ist Ihrer Frau nichts Schlimmes passiert. Herr Müller hört nur halb zu. Er wendet sich an Daniel und sagt in freundlichem Ton, danke für deine schnelle Hilfe. Du bist ein tüchtiger Junge, Daniel. Aber sag mal, hast du vielleicht den Mann gesehen, der meine Frau niedergeschlagen hat? Ich habe ihn nur weglaufen hören. Der Junge schaut ihn verwundert an. Aber Ihre Frau wurde doch gar nicht niedergeschlagen, Herr Müller, antwortet er. Sie ist vom Stuhl gestürzt und hat dabei den Krug vom Kaminsims gerissen. Der ist ihr dann auf den Kopf gefallen. Völlig entgeistert starrt Herr Müller seine Frau an, den Jungen an. Woher weißt du das denn? Weil ich es gesehen habe, antwortet Daniel. Meine Mutter hat mich hergeschickt, weil sie zum Kuchen einbacken ein paar Eier brauchte. Ich kam wie immer durch die Terrassentür ins Wohnzimmer und sah, wie ihre Frau gerade auf dem Stuhl stand und den Krug vom Kaminsims holen wollte. Sie hatte mich nicht bemerkt und als ich sie plötzlich ansprach, erschrak sie so sehr, dass sie vom Stuhl stürzte. Weil ich nicht wusste, was ich tun sollte, rannte ich schnell hinaus und holte meinen Vater. Herbert Müller fällt es wie Schuppen von den Augen. Nun ist alles klar. Er fasst sich an den Kopf und kann nicht begreifen, dass er die Situation so völlig falsch gedeutet hat. Oben auf der Straße ist die Sirene des Notfallwagens zu hören. Gleich wird auch die Polizei hier sein. Wie soll er den falschen Alarm bloß erklären? Wer von euch, der nicht an der FES war, hat die Situation so gedeutet wie Herr Müller und auch gedacht, dass da ein Überfall stattfand? Ihr dürft euch ruhig melden. Wer von euch hat die Situation anders gedeutet? Jetzt würde ich fragen, warum, aber ich habe kaum noch Zeit zum Predigen, deswegen muss ich Gas geben. Ich finde, diese Geschichte zeigt richtig gut, wie manchmal ein kleines Detail, ein kleines Stück Information dafür sorgen kann, dass man bestimmte Sachverhalte, die man kennt, völlig anders deutet, ganz anders wahrnimmt, ganz anders sieht. Und darum geht es heute auch in unserem Predigtext. Wie manchmal bestimmte Informationen unsere Wahrnehmung von der Welt völlig verändern können. Wir haben ja angefangen mit einer Predigtreihe über die Apostelgeschichte und vielleicht wundert sich der eine oder andere, warum wir immer noch nicht in der Apostelgeschichte angekommen sind. Die Idee war, die Apostelgeschichte fängt mit der Himmelfahrt an, das feiern wir nächste Woche, und dass wir in der Zeit dazwischen uns mal angucken, was hat denn Jesus gemacht in der Zeit zwischen seiner Auferstehung und der Himmelfahrt. Der Theologe Theodor Zahn fasst das in drei Punkten zusammen, die wir ja in dem Predigtext heute auch sehen können. Er sagte, das Erste, was Jesus gemacht hat, war, dass er den Leuten erschienen ist, um ihnen zu zeigen, ich bin wirklich auferstanden. Dass sie ihn mal anfassen können, dass sie ihn sehen können, dass sie wissen, er ist wirklich leibhaftig, körperlich auferstanden. Sie können ihn anfassen, sie können sehen, dass er was ist. Ja, der Tod ist überwunden. Das Zweite war, dass er ihnen immer wieder an verschiedenen Stellen auferstanden ist, damit sie sich langsam an den Gedanken gewöhnen, er ist jetzt überall. Er ist nicht mehr räumlich gebunden wie vorher. Das Dritte war, dass er ihnen immer wieder ihre Berufung nochmal deutlich macht. Letzte Woche haben wir die Predigt gehabt, wo es um den Missionsauftrag geht und Jesus ihnen nochmal deutlich gemacht hat, was ist jetzt euer Job in der Zukunft? Und das Vierte ist das, worum es heute im Predigtext geht. Und wir lesen es mal aus Lukas 24, lesen wir den Kontext mit Lukas 24, die letzten paar Verse, Vers 36. Jesus war am Auferstehungstag, also am Ostern, war er einigen von den Jüngern erschienen, er war dem Petrus erschienen, er war mit den Jüngern nach Emmaus spazieren gegangen und hat sich mit ihnen unterhalten. Und all diese Leute trafen sich jetzt abends zusammen und redeten darüber. Und während sie davon redeten, trat Jesus selbst in ihre Mitte und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Aber bestürzt und voll Furcht meinten sie, einen Geist zu sehen. Der sprach zu ihnen, was seid ihr so erschrocken und warum steigen Zweifel auf in eurem Herzen? Seht an meinen Händen, an meinen Füßen, dass ich es bin. Rührt mich an, schaut, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich es habe. Also dieser erste Punkt. Und indem er das sagte, zeigte er in die Hände und die Füße. Und da sie aber noch nicht glaubten, vor Freude und sich verwunderten, sagte er zu ihnen, habt ihr was zu essen hier? Und da reichten sie ihm ein Stück gebratenen Fisch und etwas Wabenhonig. Und er nahm und aß vor ihnen. Also er beweist ihnen, ich bin wirklich körperlich hier. Und er sagte zu ihnen, das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Moses und in den Propheten und den Psalmen von mir geschrieben steht. Da öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden und sprach zu ihnen, so steht es geschrieben und so musste der Christus leiden und am dritten Tag aus den Toten auferstehen. Und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden unter allen Völkern, beginnt in Jerusalem. Ihr aber seid Zeugen davon. Und siehe, ich sende auf euch die Verheißung meines Vaters. Ihr aber bleibt in der Stadt Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Am Ende sehen wir diesen zweiten Teil, ne, dass er ihnen nochmal ihre Berufung klar macht und sagt, das ist jetzt euer Job, ihr sollt jetzt Zeugen von dem sein, was ihr hier erlebt habt. Und der letzte Punkt, den finde ich relativ interessant. Was heißt, finde ich, fand ich so interessant, dass ich ihn zum Thema meiner Predigt mache. Ab Vers 24, was er noch macht. Er sagte ihnen, das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, ab Vers 44, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Moses und in den Propheten und in den Psalmen von mir geschrieben steht. Also er setzt sich mit ihnen hin und sagt, Jungs, jetzt machen wir eine Bibelarbeit. Wir nehmen uns unser Altes Testament und ich zeige euch, wie sich all das, was da steht, erfüllt hat. Und er nimmt ein paar konkrete Punkte. Er zeigt ihnen, warum der Christus leiden wird, wie das Alte Testament das zeigt, dass er auferstehen wird, dass das am dritten Tag nach seinem Tod sein wird, dass in seinem Namen Buße und Vergebung in der ganzen Welt gepredigt wird, unter allen Völkern, also nicht nur unter den Juden, und dass das Ganze von Jerusalem ausgehen wird. Wir gucken uns nachher mal an, warum er ausgerechnet das macht. Aber ich finde schon interessant an der Stelle, dass er eben nicht sagt, so, es reicht, dass ihr mich angefasst habt. Es reicht, dass ihr mich gesehen habt. Es reicht, dass ihr bezeugen könnt und erfahren habt, dass ich lebe. Ich will, dass ihr es mir an dem Alten Testament zeigen könnt. Ich will mit euch jetzt eine Bibelarbeit machen. Auch keine Worship-Session, ne? Ich mache mit euch jetzt eine Bibelarbeit. Wir gehen jetzt durchs Alte Testament und ich bringe euch was bei, wie ihr das, was ihr jetzt erlebt habt, zu interpretieren habt. Habt ihr eine Idee, wie er ihnen das hätte zeigen können? Wie könnte er ihnen das beweisen? Fände mal interessant, wie viele Leute von uns das jetzt könnten. Aus dem Alten Testament zeigen, warum Christus leiden musste. Auferstehen wird, dass am dritten Tag passiert, dass dann das Evangelium verkündet wird in der ganzen Welt und dass das von Jerusalem ausgehen muss. Wie könnte man das im Alten Testament beweisen? Nun, manche Dinge davon sind gar nicht so schwierig, sage ich mal. Ne? Viele kennen von uns zum Beispiel Jesaja 53, das Gottesknechtslied, wo an einem Beispiel, man könnte auch Psalm 22 nehmen und ein paar andere Stellen, wo wir an einem Beispiel relativ sehr stark komprimiert diese Botschaft haben, dass der Knecht Gottes leiden wird in seinem Auftrag. Ne? Jesaja 53, wenn wir Vers 7 nehmen, er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Die Bibelstelle kennt man und davon gibt es noch einige andere, die man jetzt anführen könnte und sagen könnte, okay, hier hat ein Prophet ganz klar vorhergesagt, was mit dem Messias mal passieren wird. Man könnte auch diese Tatsache, dass in seinem Namen Buße und Vergebung der Sünden unter allen Völkern gepredigt wird, könnte man mit Jesaja 49 belegen. Ab Vers 6 steht da auch wieder eine Vorhersage über einen Gottesknecht. Es ist zu gering, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten aus Israel wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht für die Heiden gesetzt, damit du mein Heil seist bis ans Ende der Erde. Also, zweite Bibelstelle, die wir heranziehen können, um zu sagen, dieses Evangelium, das wird in der ganzen Welt gepredigt werden. Warum von Jerusalem aus? Da könnten wir Jesaja 2 nehmen. Und in Jesaja 2 steht, Moment, in Vers 3 war das, glaube ich. Kommt, lasst uns, ich nehme mal, ja, den letzten Teil von Vers 3 steht, von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Also diese Heilszeit fängt in Zion, fängt in Jerusalem an und verbreitet sich von dort über die ganze Welt. Also, er wird leiden, das Evangelium wird gepredigt werden, allen Völkern und ausgehend von Jerusalem können wir zeigen. Wie belegen wir, dass Jesus auferstehen wird, dass der Christus auferstehen wird? Wo gibt es eine Bibelstelle, die das sagt? Das können wir lange suchen. Wir wissen nicht, wie Jesus ihnen das erklärt hat, aber wir wissen, wie Petrus es erklärt hat. In Apostelgeschichte 2 hält Petrus seine Predigt und in dieser Predigt will er den Juden beweisen, dass der Messias, dass Jesus auferstanden ist und dass das im Alten Testament vorhergesagt wird. Und er nimmt den Psalm 16 dazu. Und Psalm 16 ist eigentlich ein Psalm, in dem es erstmal darum geht, dass David seine Erfahrung mit Gott beschreibt und wie er die Herrlichkeit Gottes in seinem Alltag erlebt und sich darüber freut. Und dann kommt mittendrin im Psalm 16 ein Vers, der Vers 9. Da steht, Moment, darum freut sich mein Herz und meine Seele frohlockt, auch mein Fleisch wird sicher ruhen, denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und wirst nicht zulassen, dass dein Getreuer die Verwesung sieht. Und jetzt sagt Petrus in seiner Argumentation, wenn wir uns das durchlesen, sagt David hier, du wirst nicht zulassen, dass dein Getreuer die Verwesung sieht. Aber David ist vergammelt. Der liegt irgendwo in einem Grab und ist verwest. Also hat sich das ja offensichtlich bei ihm nicht erfüllt. Und wenn die Bibel wirklich zuverlässig und wahr ist, müssen wir uns fragen, wo hat sich das dann erfüllt? Und weil wir wissen, dass der David ein Vorbild auf den Messias ist, ist dann die nächste logische Schlussfolgerung, deswegen muss sich das bei dem wahren König, bei dem wahren Messias erfüllen in Jesus. Wäre ich so aus Psalm 16 nicht drauf gekommen, ne? Aber wenn ich von dem Kreuz zurücklese und gucke, dann sehe ich, als ob da irgendwie so ein Hinweis ist, so ein kleines Schild, das man nicht auf den ersten Blick beobachtet sieht, auf den zweiten, wenn man richtig genau hinguckt. Es ist nicht so eine klare Vorhersage, wie wir das zum Beispiel bei den Propheten, bei Jesaja hatten. Noch ein bisschen komplizierter wird es, wenn wir uns jetzt angucken, wo steht denn im Alten Testament, dass Jesus am dritten Tag auferstehen wird. Ich habe nichts gefunden, also habe ich meine Kollegen gefragt. Der erste Hinweis war, dass Jesus selbst einmal in Matthäus 12, Vers 40, da sagt er, dieses Volk, also über die Israeliten, dass die halt ständig irgendwelche Zeichen fordern, sagt er, es wird ihnen kein anderes Zeichen gegeben werden als das Zeichen des Propheten Jona. Warum? Jona war 3 Tage im Bauch des Fisches und wurde dann ausgespuckt und hat dann wieder gelebt. Und so wird, sagt er, werde auch ich 3 Tage im Bauch der Erde sein und dann werde ich wieder rauskommen. Ja, da muss man aber auch erstmal drauf kommen, ne? Wenn ich die Geschichte von Jona so gelesen hätte, wäre das Letzte, woran ich gedacht hätte, dass das irgendwie eine Prophetie auf Jesus ist. Aber Jesus hat es irgendwie so verstanden. Da habe ich noch ein bisschen weiter nachgegraben. Ein anderer Kollege hat mich auf Hosea 6, Vers 2 gebracht. In Hosea 6, Vers 2 steht, er macht uns lebendig nach 2 Tagen, er wird uns am dritten Tag aufrichten, dass wir vor ihm leben werden. Boah, das passt doch. 2 Tage tot, am dritten Tag aufrichten. Das Dumme ist, an der Stelle geht es um das Volk Israel. Wenn es Buße vor Gott tut, wird Gott sie am dritten Tag wieder aufrichten. Da steht nichts von Jesus. Da steht auch nichts von Messias. Das geht um das Volk Israel. Ist so klar jetzt auch nicht. Da habe ich angefangen, Kommentare zu wälzen. Bei Eckart Schnabel zum 1. Korinther-Kommentar bin ich auf folgenden Tipp gekommen. Er sagte, wenn man das Alte Testament durchliest, dann merkt man immer wieder, dass Gott irgendwie so ein Muster hat, dass er gerne was am dritten Tag macht. Zum Beispiel, er sagt zu Abraham, Abraham, nimm deinen Sohn, geh 3 Tagesreisen weit und opfer ihn auf dem Berg Moria. Als er den Israeliten mit ihnen einen Bund schließen will, in 2. Mose 19, da sagte er, reinigt euch 3 Tage und am dritten Tag werde ich kommen. Als Hiskia krank ist und bittet, dass er wieder gesund wird, in 2. Könige 20, da sagt Gott zu ihm, in 3 Tagen wirst du gesund werden. Also wie so ein Muster, dass Gott immer wieder nach 3 Tagen irgendwelche besonderen Dinge macht, die Leute 3 Tage warten lässt. Und seine Argumentation war, dass das bei Jesus auch so ähnlich ist. Aber eine klarere Ansage von wegen in 3 Tagen wird Jesus auch verstanden, finden wir im Alten Testament nicht. Also ich habe nichts gefunden. Wenn ihr was findet, sagt Bescheid. Aber ich denke, das zeigt eine Sache. Dass diese Vorhersagen, wenn Jesus sagt, etwas deutet im Alten Testament auf ihn hin, dass es da nicht darum geht, dass wir Stellen suchen müssen, wo dann die Rede ist, der Messias, der Christus oder der Verheißene wird, sondern dass es manchmal versteckte Hinweise im Text sind, wo wir etwas sehen, was dann bei Jesus passiert. Was im Alten Testament nicht so richtig aufgegangen ist, nur sich so teilweise erfüllt hat, wie in Psalm 16, aber bei Jesus komplett. Oder wo wir hier Muster im Verhalten, im Handeln Gottes sehen, die wir dann bei der Kreuzigung plötzlich wiedererkennen. Dass es viel weniger darum geht, dass wir immer einfach so glasklare, horoskopartige Vorhersagungen haben, sondern dass wir vielmehr aus dem Gesamtbild plötzlich erkennen können, dass sich die Handlungsweisen Gottes und die Muster in Christus zuspitzen. Jesus selber hat das Alte Testament so gelesen. Er in einem Streitgespräch mit den Pharisäern sagt er in Johannes 5, Vers 39, ihr sucht in der Schrift, ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin und sie ist's, die von mir zeugt. Die Schrift, das Alte Testament, redet von Jesus. Aber eben nicht wie so ein systematisch-theologisches Lehrbuch oder wie so ein Lehrbücher kennt man ja so, in Bio ist es dann auch immer so, alles, was du über die Nieren wissen willst, Kapitel 5, Vers 7. Lies durch. Willst du was über den Aufbau des Gehirns lesen, liest dir Kapitel 6 durch. Und so hast du systematisch all das, was du zu einer Fragestellung hast, an einem Punkt und dann kannst du wie so ein Lehrbuch das Ganze durchackern. Aber die Bibel ist nicht so aufgebaut. Die Bibel ist aufgebaut aus einer ganzen Reihe von Geschichten, die irgendwie was mit Gott zu tun haben, wo Gott was macht, wo Gott aktiv ist, wo Menschen was machen. Und ganz oft ist uns gar nicht gesagt, ob das, was die Menschen da machen, gut ist oder schlecht ist. Und dann haben wir Gesetze, die eine Zeit lang gelten und dann irgendwann plötzlich nicht mehr gelten. Und dann haben wir eine wissenschaftliche Abhandlung oder eine philosophische Abhandlung in einem Prediger. Und dann haben wir ein paar Liebesgedichte in Hohelied und all das zusammen soll uns was über Jesus erzählen. Aber eben nicht wie ein systematisches Lehrbuch, sondern mehr so wie ein Erfahrungsbericht. Mehr so wie etwas, wo jemand mit Gott lebt und wir immer wieder sehen können, wie er handelt und wie er denkt und wie er Menschen prägt und wie er Menschen führt. Und diese ganzen Puzzleteile setzen sich irgendwann zu einem Bild zusammen. Und jetzt kommt Jesus und sagt, wenn du dieses Bild richtig verstehen willst, dann brauchst du einen Ankerpunkt. Du brauchst etwas, woran du das ausrichtest, etwas, von wo du das interpretierst. So wie in der Geschichte am Anfang, ob du davon ausgehst, da war jetzt ein Dieb unten und der hat meine Frau niedergeschlagen oder ob du irgendwann weißt, nee, sie ist einfach hingefallen. Das verändert deine komplette Interpretation. Und so sagt Jesus auch, so müssen wir das Alte Testament lesen, ausgehend von dem Punkt, dass wir sagen, der Christus, der Messias, der uns am Ende, beziehungsweise Gottes Erlösung wird so funktionieren, dass er Mensch wird, dass er auf die Welt kommt, dass er für uns stirbt, dass er wieder aufersteht. Und von da aus müssen wir zurücklesen. Und von da aus müssen wir das Alte Testament nochmal lesen und gucken, wie wir die ganzen einzelnen Geschichten dann anzuordnen haben. Wie passt das zusammen zu dem, was wir dann im Neuen Testament wissen? Wir müssen wissen, dass von dem Anfang an, von der Schöpfung aus, als Gott das erste Mal sagte, es werde, da wusste er, Jesus wird sterben, damit der Mensch erlöst wird. Er wird auferstehen und wird sie dadurch erretten. Das war damals, stand das fest. Und alles, was er uns danach überliefert, über das, was er tut, hat er uns überliefert, damit wir das, was hier am Kreuz passiert, besser verstehen, besser einordnen können. Aber wir müssen deswegen von Anfang an auch die ganze Geschichte mit dieser Perspektive lesen, dass der Messias kommen wird und dass er uns auf diese Art und Weise erretten wird. Und dann erst verstehen wir das Alte Testament richtig. Und Jesus war es enorm wichtig, dass die Missionare, die er einmal rausschicken will, die er ein paar Tage später losschicken will in die ganze Welt, damit sie Leuten, die überhaupt keine Ahnung vom Alten Testament haben und Leuten, die das Alte Testament fast auswendig kennen, damit sie ihnen erklären können, was da am Kreuz passiert ist. Wie gesagt, ich finde es bemerkenswert, dass das Erste, was er mit ihnen macht, keine Worship-Session ist. Kein gemeinsames Gebet. Er trifft sie und sagt, Leute, jetzt lesen wir die Bibel. Und wir gehen das mal durch. Und ich möchte, dass ihr das Alte Testament lest und dass ihr seht, wie dieses Alte Testament auf mich hindeutet. Ich möchte, dass ihr versteht, was das mit mir zu tun hat. Und wir sehen später, welche Bedeutung das hat. Wir sehen das, wenn wir die neutestamentlichen Briefe lesen und merken, welche Probleme in den Gemeinden auftauchten. Dass eben gerade zum Beispiel bei den Galatern das Problem auftauchte, dass die Leute nicht wussten, was sollen wir denn mit den alttestamentlichen Gesetzen jetzt anfangen? Müssen wir die halten? Müssen wir die nicht halten? Wie müssen wir die halten? Und sie fingen an und überlegten, ja komm, dann lass uns doch beschneiden lassen, weil da steht ja irgendwie, dass alle, die zum Volk Gottes müssen, beschnitten werden. Und dann erklärt Paulus ihnen, nein, so dürft ihr das nicht verstehen, weil dann macht der Tod Christi keinen Sinn mehr. Also müsst ihr vom Tod Christi her nochmal zurücklesen, nochmal gucken und das Ganze richtig hinschieben und merken, nein, wir brauchen das Gesetz in dieser Form nicht mehr zu halten. Und als andere dann auf die Idee kamen und sagten, vielleicht brauchen wir die ganzen Tempelgottesdienste und die ganzen Opfer und so noch, dann kommt der Hebräerbriefautor daher und sagt, nee, passt auf, Jesus ist gestorben und von da aus müssen wir das Ganze, die Stiftshütte und den Tempel und den Gottesdienst und die Priester, all das müssen wir von da aus nochmal neu sortieren und verstehen, dass wir das eben nicht mehr brauchen. Ich finde, im Kolosserbrief spitzt sich das ein bisschen zu. Die Kolosser hatten mehrfache Herausforderungen. Sie hatten einerseits die Herausforderung, dass sie in einem Knotenpunkt lebten, wo ganz viele, da kamen alle möglichen Philosophien zusammen. Das war so ein Handelsort, da kamen alle möglichen Handelsstraßen gegenüber durch. Sie kannten fernöstliche Religionen, sie kannten die ganzen kleinasiatischen Multikulti-Religionen. Sie hatten aber auch eine starke jüdische Gemeinde in der Gegend, die ihren Einfluss ausübt. Und das alles prasselt auf die kolossischen Christen ein. Und dann entwickelten sich da so komische Ideen, dass sie dachten, ja okay, wir müssen jetzt auf eine bestimmte Art fasten, damit wir Zugang zu Gott haben und damit wir vollkommen werden vor Gott. Oder wir müssen bestimmte Gebote einhalten. Und was macht Paulus? Paulus erklärt ihnen ein Kapitel lang am Anfang, welchen Stellenwert Jesus hat. Was ist Jesus im Universum? Der erklärt ihnen, dass aus Jesus alles geschaffen wurde und alles zu ihm hingeschaffen wurde und dass er über allem steht und dass er eben selbst Gott ist. Damit sie nicht auf die Idee kommen, dass es irgendwelche Wesen gibt, die mit ihm konkurrieren. Und dann erklärt ihnen im zweiten Schritt, dass er sie komplett und vollendet und vollkommen gemacht hat und dass sie deswegen jetzt nicht mehr irgendwelche Sonderregeln befolgen müssen, um perfekt zu sein. Und dann in diesem Zusammenhang hat er so einen Vers, wo er sagt, passt auf, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie oder leeren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Er sagt ihnen im Prinzip, es werden Leute kommen, die werden euch alles Mögliche erzählen, alle möglichen Philosophien, Ideen, wie man die Welt und das Leben zu verstehen hat und was man zu tun hat und was man zu lassen hat. Achtet darauf, dass euch das nicht gefangen nimmt. Das Wort berauben, es wäre eigentlich besser übersetzt mit, dass euch das nicht kidnappt, dass euch das nicht gefangen setzt. Dass ihr nicht gefangen seid von irgendwelchen Vorstellungen über Dämonen, die einen Einfluss auf euer Leben haben. Dass ihr euch nicht gefangen nehmen lasst von irgendwelchen Vorstellungen über Gesetze, die ihr für Gott noch halten müsst. Schaut einfach, es mag sein, dass Leute euch mit Ideen konfrontieren, die mit allem gut zusammenpassen, was der Überlieferung der Menschen ist. Die eine lange Tradition haben, wo seit Jahrhunderten Leute das glauben. Es mag sein, dass Leute daherkommen und das, was sie sagen, passt perfekt zu den neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft, zu den Grundsätzen dieser Welt. Aber achtet darauf, ist das an Christus ausgerichtet? Denn wenn das nicht an Jesus ausgerichtet ist, wenn das nicht dazu passt, dass Jesus, der Schöpfer des Himmels und der Erde, gekommen, gestorben, auch verstanden ist und euch vollkommen gemacht hat, wenn das nicht zu dem passt, was die Bibel euch über Jesus lehrt, dann wird euch das gefangen nehmen. Dann werdet ihr euch in irgendwelchen Fastenkuren verlieren. Dann werdet ihr euch in irgendwelchen festen Systemen knechten lassen, die euch gefangen nehmen und ihr werdet die Freiheit in Christus nicht erleben. Und hier geht Paulus sogar noch einen Schritt weiter. Ne? Er sagt ihnen nicht nur das, was ihr aus der jüdischen Tradition kennt, auch das, was ihr aus allen möglichen heidnischen Traditionen kennt, das müsst ihr durchdenken. Ihr müsst das neu an Christus ausrichten. Ihr müsst das an Christus orientieren. Und das ist der Grund, warum ich denke, dass es Jesus so wichtig war, dass die Jünger das konnten, dass die Jünger das Alte Testament lesen konnten und im Alten Testament Christus erkennen konnten und sehen konnten, was die ganzen Geschichten mit Jesus zu tun hatten. Hier konnten sie einmal üben. Hier konnten sie Gott kennenlernen in vielen verschiedenen Facetten. Nicht nur so eindimensional, er ist gekommen, er ist gestorben, er ist wieder auferstanden, sondern sie kannten die Vorgeschichte dazu. Sie kannten die Gründe dazu. Sie kannten die Seele, das, was die Bibel über die Seele des Menschen offenbart und über seinen Zustand und über seine Bedürfnisse und über die Art und Weise, wie Gott handelt. Und so wurde das, was Jesus am Kreuz gemacht hat, für sie viel deutlicher und verständlicher und sie haben es viel tiefer begriffen. Und wenn denn jetzt irgendein Grieche mit einer neuen Philosophie kam, dann waren sie so vertraut mit der Art und Weise, wie Gott handelt, dass sie das beurteilen konnten und dass sie sehen konnten, welche Prinzipien hier greifen und wie sie das zu beurteilen hatten. Und deswegen, denke ich, gilt das Gleiche eben für uns. Wenn heutzutage jemand mit ganz neuen Ideen aufkommt und sagt, du wirst deine Erfüllung und deine Vollkommenheit und deinen Frieden erst finden, wenn du deine wahre sexuelle Identität entdeckt hast und weißt, ob du nicht vielleicht doch ein Mann im Körper einer Frau bist. Wenn wir mit dem Alten Testament und mit dem Denken Jesu vertraut sind, dann können wir dahergehen und sagen, wir beurteilen das jetzt mal und sortieren das in dieses System ein. Und deswegen will Jesus, dass seine Jünger das können, damit sie als Missionare fit sind, die vielen Philosophien und Vorstellungen, die es in dieser Welt gibt, zu beurteilen und zu filtern. Nicht zuletzt auch, ein zweiter Aspekt ist, wir können, denke ich, bei den Jüngern sehen, wie einen so eine falsche Vorstellung gefangen nehmen kann. Ne? Denn überleg mal, womit haben die jetzt ihre Tage verbracht? Die haben jetzt 2 Tage lang Panik gehabt, haben sich irgendwo versteckt, haben gedacht, ihre ganze Welt ist zusammengebrochen, haben Depressionen geschoben, haben irgendwelche Salben gekauft, um einen toten Jesus einzubalsamieren. Und dabei hätten sie wissen können, dass nach 2 Tagen alles vorbei ist. Die hätten sich Konfettikanonen und Sekt kaufen können, eine Videokamera bestellen, aufstellen vor dem Grab, alles aufnehmen und Jesus mit einer Konfettikanonen begrüßen und von morgens an mit ihm feiern, wenn er aus dem Grab rauskommt, anstatt dass sie 3 Tage lang Panik schieben. Es hätte sie viel mehr, sie hätten Freiheit gelebt, anstatt in Angst zu leben. Und genau das ist das Potenzial, das wir haben, wenn wir wirklich von Herzen verstehen oder das Alte Testament in dieser Perspektive lesen. Und es kommt ein zweiter Aspekt dazu, Meine Frage ist jetzt, wenn das so ist, wie viel vom Alten Testament hast du vom Kreuz her durchdacht? Und ich möchte mal einen Indikator mitgeben. Und zwar gibt es von Richard Dawkins ein Zitat, das werde ich mal kurz vorlesen, über seine Perspektive auf das Alte Testament. Er sagt, der Gott des Alten Testaments ist die unangenehmste Gestalt in der gesamten Literatur. Er ist eifersüchtig und auch noch stolz drauf. Ein kleinlicher, ungerechter, nachtragender Überwachungsfanatiker. Ein rachsüchtiger, blutrünstiger, ethnischer Säuberer. Ein frauenfeindlicher, homophober, rassistischer, kinder- und völkermordender, ekliger, größenwahnsinniger, sadomasochistischer, launisch, boshafter Tyrann. Jetzt wäre meine Frage, inwiefern stimmt Dawkins Urteil mit deinem überein? Jetzt wird man vielleicht auf den ersten Blick sagen, auf keinen Fall gar nicht. Ja, kannst du das Alte Testament, 3. Mose lesen und sagen, wow, ich sehe die Herrlichkeit Christi? Ich lese Hesekiel und ich freue mich darüber, wie genial die Schönheit Jesu da hervorstrahlt. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist das ein sehr guter Indikator dafür, dass man das Alte Testament nicht richtig versteht. Denn Jesus sagt, das Alte Testament erzählt von mir. Und wenn du es richtig verstehst, sorgt es dafür, dass du am Ende die Kreuzigungsgeschichte und all das, was da drum passiert, noch mehr liebst als vorher. Dass du die Schönheit Jesu noch klarer siehst als vorher. Das heißt, die Geschichte von der Vergewaltigung der Frau in Richter 22 hat irgendeine Funktion, damit du Jesus besser verstehst und mehr liebst. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist es ein schwarzer Fleck auf der Bildungslandkarte quasi. Dann ist das ein Aspekt, wo irgendwas in meinem Leben mich daran hindert, das Alte Testament richtig zu verstehen. Und dann ist das ein Aspekt, wo Jesus sagen würde, komm, lass mal eine Bibelarbeit machen, ich zeig dir mal, wie das anders funktioniert. Und dann ist das irgendein Aspekt, wo irgendwas in meinem Leben mich noch gefangen hält, wovon ich frei sein könnte. Wir müssen uns ja schon die Frage stellen, warum gibt es diese ganzen alten Geschichten? Ne? Mein Altes Testament hört hier auf. Die meisten Christen behandeln das Neue Testament so, okay, kann man lesen, wenn man Zeit hat. Das Alte Testament, lassen wir mal. Vielleicht ein paar Psalmen, mal ein paar Sprüche zwischendurch, die Geschichten von David, Daniel kann man die ersten 6 Kapitel auch noch aushalten und dann war es das. 3. Mose mache ich einen riesen Bogen drum, Propheten sowieso. Aber warum hat Gott das gemacht? Er hätte doch gleich so die Welt geschaffen, Sündenfall, okay, dann brauche ich jetzt genug Leute, damit die jemanden kreuzigen. Also ein paar Generationen abwarten, Kreuz aufstellen, Jesus ist gekreuzigt, steht wieder auf, Geschichte fertig. Warum macht er 2000 Jahre Geschichte und schreibt uns das alles im Detail auf und wie er das beurteilt und welche Predigten in der Zeit gehalten wurden und welche Philosophien entwickelt wurden, welche Gedichte geschrieben wurden? Warum schreibt er das alles auf, wenn es am Ende reicht, dass man weiß, Jesus ist gestorben, auferstanden und gut ist? Weil das eben nicht reicht. Weil wenn ich wirklich durchdringen will zu dem, was Gott an Herrlichkeit mir offenbaren will, dann muss ich den Teil hiervor wissen. Und ich muss den nicht irgendwie wissen. Denn wenn ich das suche, die Jünger, die kannten das auswendig. Zum guten Teil. Wenn ich es nur kenne, reicht es nicht. Ich muss es vom Kreuz her lesen. Und ich muss es vom Kreuz her interpretieren, vom Kreuz her gucken, was da drin steckt. Ich lasse es mal darauf einzugehen, wie das genau funktioniert, weil die Zeit schon fast rum ist und ich unbedingt noch eine Sache loswerden muss. Denn schaut mal, immer noch interessant, ne? Wie oft hat Jesus den Jüngern das jetzt erklärt? Man denkt ja, endlich, er ist gestorben und auferstanden, endlich hat er es ihnen jetzt erzählt. Aber wenn wir das Lukas-Evangelium lesen, dann lesen wir in Lukas 9, Vers 22, und das sind ein paar Monate vor seinem Tod, mindestens. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferstehen. Kommt euch der Text vertraut vor? Monate vor seinem Tod, ein paar Wochen vor seinem Tod, sagt er zu seinen Jüngern, seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Er wird überantwortet werden den Heiden, wird verspottet und misshandelt und angespien werden und sie werden ihn geißeln und töten und am dritten Tag wird er auferstehen. Zum zweiten Mal hat er ihnen das erklärt. Und dann trifft er am Tag nach seiner Auferstehung die Emmaus-Jünger und die sind ganz verzweifelt darüber, dass Jesus gestorben ist und wissen nicht, wie sie das einzusortieren haben. Und dann sagt Jesus zu ihnen, O ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Nun, O ihr Toren, zu trägen Herzens ist eine etwas altdeutsche Formulierung. Kann mir jemand mal helfen? Wie würde man das heute übersetzen? Bitte lauter? Ja. Da fehlt noch was. Da haben wir jetzt O ihr Toren übersetzt. Zu trägen Herzens, dumm und faul seid ihr. Das ist doch schön, ne? Ich treffe Jesus das erste Mal nach seinem Tod wieder und das Erste, was er mir sagt, ist, ach Mensch, bist du dumm und faul auch noch obendrein. Aber das zeigt eine Sache. Das ist nicht eine Frage von kognitiver Kapazität, so kann ich das verstehen. Sie waren irgendwie zu träge, sich wirklich auf das einzulassen, was Jesus ihnen die ganze Zeit schon gesagt hat. Und sie haben deswegen eine dumme Entscheidung getroffen, sich darauf nicht wirklich einzulassen, ne? Zum Glück sind wir anders. Es gibt so einen Witz, da kommt eine Frau mit ihrem Mann zum Psychologen und sagt, Herr Doktor, mein Mann, der glaubt, er ist tot, können Sie ihm helfen? Und dann sagt der Arzt, ja klar, das kriegen wir hin. Dann setzt er sich mit dem Mann hin und sagt, schauen Sie mal, wenn wir alle möglichen Menschen, die leben, anpieksen mit einer Nadel, gucken Sie mal, was passiert, pieks, 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 die bluten alle. Ja, lebende Menschen bluten. So, und dann geht er mit ihm in eine Leichenhalle, sagt, hier, guck mal, der ist tot. Ja. Und wenn wir den anpieksen, da kommt nichts raus, der blutet nicht. Stimmt, Tote bluten nicht. So, jetzt geben Sie mir mal Ihre Hand. Gibt ihm die Hand, nimmt sich Nadel, piekst rein, das Blut spritzt überall raus. Und der Mann guckt ganz verblüfft auf seine Hand und auf den Doktor. Sagt der Doktor, Tote bluten doch. So sind, glaube ich, wir Menschen, dass unsere Irrtümer manchmal so fest in unserem Kopf sitzen, es geht nicht raus. Von einem Irrtum ist immer der am schlimmsten betroffen, der am wenigsten davon merkt, ne? Das liegt im Wesen des Irrtums. Und wenn sich da erstmal was eingeprägt hat, dann geht das übelst schlecht wieder raus. Und wir sind alle groß geworden mit Tausenden von Lügen. Und sie gehen so schlecht raus. Ich habe zwei Kollegen, der eine heißt Kevin, der andere heißt Heinrich. Ich vertausche sie jedes Mal. Letzte Woche wieder treffe ich den eigentlich so und ich denke nur so, oh, die vertausche ich immer. Hey Kevin, schön dich wiederzusehen. Ich bin Heinrich. Geht gar nicht. Ich habe auch so ein paar Schüler. Das geht einfach nicht mehr aus dem Gehirn raus. Das ist fest. Und so ähnlich ist das mit ganz vielen Irrtümern in unserem Leben. Sie sind drin. Und die kriegst du nicht raus. Das Einzige, was du machen kannst mit deinem Irrtum, du kannst sie nicht löschen, du kannst sie nur überschreiben. Du musst irgendwie die Information neu kriegen. Und manchmal muss man das fünfmal machen. So wie bei deinen Jüngern hier, dass Jesus ihnen zum dritten Mal das erklärt. Und übrigens interessanterweise, er macht eine Bibelarbeit, wie gesagt. Er sagt nicht, lass uns jetzt 5 Stunden Worship machen und dann irgendwann wird die Erkenntnis in dein Gehirn fallen und plötzlich hast du alles verstanden. Sondern er sagt, wir setzen uns hin. Und ich zeige euch, wie man das zu verstehen hat. Ich arbeite mit eurem Gehirn, mit eurem Verstand. Und ihr müsst das verstehen. Und wenn wir wirklich anders wären, dann würden wir das Alte Testament lesen wie die Weltmeister. Aber bei uns ist es auch oft genauso, ne? Wir lernen immer wieder, dass das Wort Gottes uns befreit. Und am nächsten Tag beschäftigen wir uns doch lieber den ganzen Tag mit der Steuererklärung oder damit, wie unser WLAN besser funktioniert, anstatt uns wirklich damit zu beschäftigen, dass wir das Alte Testament verstehen. Aber wir können aufhören, dumm und faul zu sein und einfach anfangen. Einfach anfangen und vielleicht, weiß ich nicht, an welcher Stelle du bist, vielleicht erstmal damit anfangen, die Bibel einfach zu lesen. Ich würde empfehlen, sich erstmal mit der Geschichte vertraut zu machen. Erstmal die geschichtlichen Bücher zu lesen. Ne? 5 Bücher Mose, 2. und 3. kann man auslassen. In der 4. manche Kapitel kann man auch überspringen. Das 5. Kapitel, ich würde erst 2. Mose lesen erstmal. Und 4. Mose auszugsweise. Dann Josua, Richter, Samuel, Könige, Esra, Nehemia, Psalmen immer wieder zwischendurch lesen. Dann bist du vertraut mit der Geschichte. Oder du nimmst eine Kinderbibel, die Anne de Vries, großes Erzählbuch zur Bibel. Die ist richtig gut. Die erklärt dir das Ganze auch schon sofort Christuszentriert. Dann hast du einen Fokus, du hast eine Orientierung. Was passiert im Alten Testament? Und dann kann man dahergehen und sagen, okay, jetzt habe ich die Königezeit vor Augen. Was gab es denn für Predigten zu der Zeit? Dann liest du dir durch, was ein Micha gepredigt hat. Liest dir vielleicht mal durch, was ein Sacharja gepredigt hat. Oder was ein Jeremia, schon ein bisschen anspruchsvoller. Aber das kann man auch schaffen. Hesekiel, ich habe ihn neulich gelesen. Der ist besser zu verstehen, als ich dachte. Schritt für Schritt sich damit vertraut machen. Nach und nach. Man muss nicht gleich alles auf einmal verstehen, aber man muss es erst mal kennen. Und dann gehst du eine zweite Runde durch. Und dann fängt man an, das tiefer zu verstehen. Und dann eine dritte. Und dann holt man sich irgendeinen Bibelkurs, Gemeindebibelschule, machen wir genau zu dem Zweck, damit man Hintergrundwissen bekommt und einfach diese Bibel kennenlernt. Und dann wird es vielleicht 2-3 Jahre dauern und dann bist du vertraut mit den ganzen Geschichten, bist vertraut mit dem Rahmen und dann fängt es immer mehr an, dass plötzlich so ein Psalm oder so eine prophetische Predigt eine viel tiefere Bedeutung anfängt zu gewinnen und dass du plötzlich anfängst, viel mehr zu verstehen, warum es so wichtig war, dass Jesus stirbt und warum es so wichtig war, wann er stirbt. Und plötzlich fängst du an, Facetten und Details zu sehen und das Bild von Gott hört auf, so eindimensional und platt zu sein, sondern es wird dreidimensional und farbig und du erkennst immer mehr, wie er wirklich ist. Und wirst immer mehr entdecken, dass das, wie er wirklich ist, wirklich schön und herrlich ist. Amen.